Titus 2, 11 bis 14. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die uns höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun.
Danke, Lea. Ihr kennt das sicher auch. Wenn man verreisen will, dann schaut man sich Prospekte an. Man möchte wissen, wo man seinen Urlaub verbringen möchte. Man schaut sich Prospekte an, Orte, Gegenden, da sucht man sich etwas aus. Man schaut vielleicht, welche Sehenswürdigkeiten es gibt, die man dann besuchen könnte, anschauen könnte. Man schaut sich auch Bilder von Unterkünften an, je nachdem, ob man sich jetzt ein Hotel aussucht oder eine Selbstversorgerwohnung sozusagen. Man schaut sich die Aufteilung der Räume an, welche Ausstattung es ist und so weiter. Man schaut auch, wie das Wetter sein wird. Es soll ja gut sein. Man freut sich eben auf ein gutes Wetter im Urlaub natürlich. Keiner erwartet schlechtes Wetter. Und die meisten Anbieter, die haben auch, also man kann dann auf der Webseite dann direkt buchen und da sieht man auch gleich immer den Preis. Je nachdem, was man dort eingegeben hat, eine Woche, zwei Wochen, dann sieht man das dort. Und spätestens dann merkt man dann, wie viel es wirklich kostet, wie teuer es wirklich ist. Doch dann denkt man sich, fängt an zu überlegen, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Und die meisten sagen dann, ja, ich bezahle den Preis, auch wenn es teuer ist. Ich habe mir das verdient. Ich brauche eine Zeit der Ruhe und diese Investition zahlt sich aus. Und dann wird die Unterkunft gebucht. Und nun wartet man sehnsüchtig auf den Tag, dass man dann in den Urlaub fahren kann. Und auf den Tag, an dem man verreisen wird. Und in der Zwischenzeit, was macht man da? Man arbeitet einfach ganz normal darauf hin. Man lebt also in Erwartung. Und in der aktuellen Predigtreihe mit dem Titel In Erwartung geht es genau darum. Gerhard hat letzte Woche darüber gepredigt, was Menschen von Jesus erwarten und was die Menschen von sich selbst erwarten. Und heute geht es darum, was Gott von uns erwartet. Was erwartet Gott von mir? Oder anders gesagt, was ist der Sinn meines Daseins? Erwartungen sind nicht immer schlecht. Gewisse Erwartungen sind gut. Denn man bleibt motiviert. Also die Erwartungen motivieren einen und geben Hoffnung. Und Erwartungen haben wir in den unterschiedlichsten Bereichen. Und dabei wird immer etwas investiert. Beispielsweise investiert man in seine Ausbildung und man erwartet, dass man dann einen besseren Job kriegt, dass der besser bezahlt ist oder so. Eltern erwarten, dass ihre Kinder irgendwann einmal erwachsen werden und sich selbst ernähren können, selbstständig sind, dass sie gut lernen, dass sie im Haushalt mithelfen. Und die Kinder erwarten vielleicht das, was die Eltern ihnen versprochen haben. Oder jetzt zu Weihnachten erwarten sie freudig die Geschenke, die sie vielleicht kriegen werden. Nun, wir alle haben Erwartungen und ich denke, dass Erwartungen nicht schlecht sind und auch von Gott gewollt sind. Der Mensch ist ja im Abbild Gottes erschaffen worden. Und Darum können wir sagen, dass Gott auch Erwartungen hat. Nun, eine Frage, die sich daraus ergibt, ist, warum Gott Erwartungen hat und warum hat Gott Erwartungen uns gegenüber? Nun, im heutigen Text aus Titus, aus dem Titusbrief Kapitel 2, da wendet sich Paulus ermahnend an die Gemeindeglieder. Er spricht nicht irgendwelche Menschen an. Paulus wendet sich an wiedergeborene Gläubige. Und in Vers 11, da erwähnt Paulus zunächst die heilbringende oder die rettende Gnade Gottes. Diese ist das himmlische Geschenk Gottes an uns. Das himmlische Geschenk an eine gefallene Menschheit. Und ich denke, dass nur diejenigen, die verstanden haben, was Gott durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung getan hat, können dieses Geschenk annehmen und auch würdigen. Und sie können auch verstehen, was Gott für Erwartungen hat. Ein paar Verse später schreibt Paulus in Kapitel 3 in den Versen 3 bis 7. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Nur wer wirklich wiedergeboren ist, er kennt, wie wir einmal waren, wie tief wir in der Sünde versunken waren und dadurch ewig getrennt von Gott waren. Und Gott hat sich aufgemacht und hat in Jesus Christus uns von den Sünden freigekauft. Er hat uns in seiner großen Gnade errettet. Und wir haben nichts dazu beigetragen. Nun, Gott hat für uns nur Gutes im Sinn, nämlich das ewige, wahre Leben mit ihm. Dafür wurde der Mensch ursprünglich erschaffen. Wir sind nicht zufällig entstanden, sondern Gott hat es geplant. Wir sind von Gott gewollt. Und er hat uns für die Ewigkeit erschaffen. Das heißt, es gibt mehr als nur das Hier und Jetzt. Es geht nicht nur um unser Dasein. Es geht um das ewige Leben. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Und in diesem Leben werden wir auf die Ewigkeit vorbereitet, weil eben die Sünde in die Welt kam. Bei all dem dreht sich aber alles um Gott, um seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit. Gott möchte mit uns die Herrlichkeit der Ewigkeit verbringen. Und doch dafür müssen wir seinen Standards entsprechen. Darum hat sich Gott den großartigsten Plan überhaupt ausgedacht. Und er hat seinen Sohn ihm geschickt, uns freizukaufen und uns für die Ewigkeit vorzubereiten. Und im heutigen Text, in Titus 2, Vers 14, schreibt Paulus: Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Und hier spricht Paulus jeden Einzelnen an. Jesus hat jeden Einzelnen freigekauft. Dafür hat er den nötigen Preis bezahlt. Aber nicht nur. Denn Jesus reinigte Einzelne von den Sünden, um sie dann gemeinsam eins zu machen, um ein Volk zu bilden, für sich. Ein Volk, das ihm gehört also. Und das ist die Gemeinde. Und darüber haben wir in der letzten Predigtreihe nur zu Genüge gehört. Die Predigtreihe aus dem Epheserbrief. Wir sind jetzt also sein Eigentum. Wenn wir also zu Gottes Volk gehören und sein Eigentum sind, dann ist es, denke ich, auch nicht verwunderlich, dass Gott Erwartungen uns gegenüber hat. Wir gehören aber nicht nur zum Volk Gottes, wir sind auch seine Kinder. Und so wie Eltern Erwartungen an ihre Kinder haben, hat Gott auch Erwartungen an uns. Als Schöpfer, Retter und Vater hat Gott Erwartungen uns gegenüber. Und diese Erwartungen hat Gott in seinem Wort mitgeteilt. Wenn wir die Bibel lesen, uns damit beschäftigen, dann erfahren wir, warum er uns erschaffen hat. Und wir wissen dann, was für Erwartungen er hat. Wenn wir das herausfinden wollen, dann leben wir im Willen Gottes. Denn genau darum geht es ihm. Wir erfahren nämlich nur dann wahre Erfüllung, weil wir dann unserer wahren Bestimmung folgen, weil wir genau das ausführen, wofür Gott uns erschaffen hat. Nun, warum hat uns Gott erschaffen? Warum gibt es uns? Ich denke, für wiedergeborene Christen ist es selbstverständlich zu fragen, welche Erwartungen Gott hat. Und im engen Zusammenhang dazu steht auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es ist wichtig zu wissen, wohin wir gehen, warum es uns überhaupt gibt. Was hat sich Gott dabei gedacht? Jeder von uns existiert, weil Gott es gewollt hat. Und weil er uns für seine Zwecke einsetzen möchte. Nun, was sagt die Bibel dazu? Wenn wir herausfinden wollen, warum Gott uns erschaffen hat, dann müssen wir uns seinem Wort nähern. Nun, die Bibel sagt, dass Gott uns zur Freude Gottes erschaffen hat. Im Psalm 147, Vers 11 schreibt der Psalmist: Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Und in Epheser 1,12 steht, dass wir zu Gottes Ruhm bestimmt worden sind. Das bedeutet, dass wir ihm Freude machen sollen, dass wir ihn anbeten sollen, beziehungsweise verherrlichen sollen. Dazu hat uns Gott eben gemacht. Und wie können wir das tun? Indem wir ihm hingegeben leben, indem wir ihn anbeten im Gottesdienst am Sonntag, so wie wir das heute eben gemeinsam getan haben. Aber indem wir ihm auch jeden Tag verehren, die Ehre geben in all dem, was wir tun. Gott ist auf Beziehung aus. Er möchte unser Freund sein. Und deswegen macht es ihm auch Freude, wenn wir diese Beziehung vertiefen und die Freundschaft zu ihm vertiefen. Und das zeigt sich vor allem an der Zeit, an unserer Zeit, die wir mit ihm verbringen. Wenn ich mit meiner Frau oder meinen Kindern nur 2-3 Minuten rede am Tag, kann daraus eine tiefe Beziehung entstehen? Ich denke nicht. Und genauso ist es bei Gott auch. Wir müssen einfach mehr Zeit investieren in diese Beziehung zu Gott. Indem wir Gottes Wort lesen, indem wir mit ihm reden im Gebet. Wenn wir uns bewusst werden, dass wir jeden Augenblick unseres Lebens von Gott abhängig sind, dann leben wir anders. Dann leben wir ein Leben der Hingabe, der Dankbarkeit und der Treue. Nun, wir sind auch als Teil der Familie Gottes erschaffen worden. In Epheser 1,5 schreibt Paulus, dass Gott uns vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein. Und dadurch eben in seiner Familie Gemeinschaft zu haben. Kinder Gottes sind wir geworden durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Taufe und durch die vorangegangene Wiedergeburt. Dadurch sind wir Kinder Gottes geworden und gehören zu seiner Familie. Und weil Gott Liebe ist, möchte er uns beibringen, wie man leben kann. Darum gehören wir zu seiner Familie. Und darum ist auch die Liebe die Grundlage seiner Gebote, die wir in seinem Wort finden. Im 2. Moses Kapitel 20 finden wir die 10 Gebote oder das sogenannte Moralgesetz. Dieses wurde gegeben, damit wir erstens erkennen, wie Gott ist, wie heilig er ist, und auch, dass wir erkennen, wie sündig wir sind. Dass wir einfach Gottes Standards erkennen. Dass wir sein Wesen erkennen. Aber das Gesetz zeigt nicht nur Gottes Wesen, sondern es wurde auch zu unserem Schutz und zum Schutz der Beziehungen gegeben. Die Gebote wurden auf zwei Tafeln geschrieben. Die einen Gebote auf der einen Tafel regeln die Beziehung zu Gott und die anderen auf der zweiten Tafel die Beziehung zu den Mitmenschen. Man sieht also, es geht dabei um Beziehung. Die Grundlage ist eben die Liebe Gottes. Und Jesus fasst diese Gebote im Neuen Testament zusammen. Der schreibt in, also Matthäus schreibt in Kapitel 22, Abvers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott erwartet also von uns, dass wir ihn lieben und dass wir einander lieben, dass wir uns gegenseitig lieben. Und das können wir am besten in der eigenen Familie praktizieren. Aber auch in der Familie Gottes, also in der Gemeinde. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass man Gemeinschaft hat in Hauskreisen. Deswegen wäre es schön, wenn sich mehr bemühen würden, in einem Hauskreis zu sein oder einen Hauskreis zu gründen. Es ist wirklich wichtig. Wir können auch einander Hilfeleistung anbieten, je nachdem, welche Probleme und Schwierigkeiten die anderen haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Und eine Möglichkeit ist natürlich auch, am Sonntag im Gottesdienst Gemeinschaft zu haben, so wie wir das jetzt tun und heute machen. Unter der Woche nehmen wir uns nur, oder haben wir sehr wenig Zeit, weil wir alle sehr beschäftigt sind. Und da haben wir natürlich recht wenig Gemeinschaft miteinander. Darum ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir uns am Sonntag hier treffen, dass wir uns bewusst hier versammeln, um Gemeinschaft miteinander zu haben und mit Gott. Der beste Ausdruck von Liebe ist Zeit. Das größte Geschenk, das man jemandem geben kann, ist die eigene Zeit. Und wir sollten uns eben diese Zeit nehmen, um sie in Gemeinschaft in der Familie Gottes zu verbringen. Wir können hier uns nämlich Mitgefühl zeigen, gegenseitig ermutigen, ermahnen und uns gegenseitig helfen, im Glauben zu wachsen. Es liegt in unserer Verantwortung, die Einheit der Gemeinde zu bewahren und zu fördern. Gute Beziehungen brauchen Zeit. Und diese sollten wir uns nehmen. Regelmäßig Kontakt zu haben, ist wichtig. Gott hat uns erschaffen, um Christus ähnlich zu werden. Ist ein weiteres Ziel von ihm. Gott hat ja die ersten Menschen in seinem Ebenbild erschaffen. Das lesen wir gleich zu Beginn im 1. Mose. Und der wahre Mensch entsprach dem Original. Der wahre Mensch, die ersten Menschen, also Adam und Eva, entsprachen Gott, dem Original. Doch durch die Sünde wichen sie moralisch von diesem Ebenbild Gottes ab und wurden so zu Fälschungen. Und wir entsprechen deswegen auch nicht mehr dem Ebenbild Gottes. Doch der Heilige Geist arbeitet an uns und erneuert und verändert uns jeden Tag, so dass wir wieder diesem Ebenbild Gottes entsprechen. Und als Vorbild dient uns Jesus, Gottes Sohn. Er war auf der Erde das Abbild Gottes. Darum konnte er in Johannes 14, Vers 9 sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott möchte uns Jesus ähnlich machen. Dazu schreibt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Diese Veränderung und Erneuerung geschieht, wenn wir Jesus vor Augen haben, wenn wir ihm nachfolgen. Unser Charakter wird aus der Summe unserer Gewohnheiten gebildet. Und darum ist es wichtig, dass wir die schlechten Gewohnheiten und die schlechten Verhaltensmuster ablegen. Darum schreibt auch Paulus im heutigen Text im Vers 12, also Titus 2, Vers 12, wenn er schreibt, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abwenden sollen. Wir sollen schlechte Gewohnheiten ablegen. Christus ähnlich zu werden, ist das höchste Ziel für einen Gläubigen. Willst du Christus ähnlich werden? Wenn man genau darüber nachdenkt, ist es gar keine so einfache Frage. Willst du Christus ähnlich werden? Der Heilige Geist verwendet unterschiedliche Methoden und hilft uns dabei, in einem andauernden Prozess uns zu verändern und Jesus ähnlich zu werden. Das erwartet Gott von uns, dass wir Christus ähnlich werden. Nun, warum wurden wir noch erschaffen? Wir wurden erschaffen, um Gott zu dienen. In Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott will uns gebrauchen. Wir sollen ihm dienen. Und auch im heutigen Text, aus Titus 2, finden wir das. Paulus schreibt das in Vers 17. Er schreibt nämlich, dass Jesus uns von unserer Schuld gereinigt hat, um eifrig zu sein in guten Werken oder anders gesagt, um Gutes zu tun. Und Gott gibt uns Gaben, dass wir diese zum Wohl aller einsetzen in der Gemeinde. Wir sollen dienen. Gott hat uns mit Persönlichkeit, mit Fähigkeiten, mit Talenten und mit geistlichen Gaben ausgestattet, damit wir diese auch einsetzen zu seiner Ehre. Damit wir einander dienen, damit wir in der Gemeinde dienen. Wir dienen Gott dadurch, dass wir anderen Menschen dienen. Bist du ein echter Diener oder möchtest du lieber Herr sein? Ein echter Diener möchte herausfinden, was seine Gaben sind und sich dann selbst zur Verfügung stellen. Gemeinsam können wir herausfinden, was sind unsere Gaben, um diese dann einzusetzen. Ein wahrer Diener macht das Beste aus dem, was er hat und achtet auf die Bedürfnisse anderer. Ein wahrer Diener erledigt Aufgaben mit Hingabe und ist zuverlässig. Ein echter Diener ist demütig. Genauso sollen wir sein und uns in der Gemeinde einsetzen. Gott erwartet, dass wir einander dienen und dadurch Gott ehren. Und wir wurden auch erschaffen, um einen Auftrag auszuführen, zu erfüllen. In Matthäus 28, Vers 19, gibt Jesus seinen Jüngern den großen Missionsauftrag. Da steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Unsere Mission ist es, Jesus in dieser Welt zu repräsentieren und Gott den Menschen bekannt zu machen. Wir sollen Gottes Liebe und seinen Plan für die Welt überbringen, den Menschen überbringen. Wir führen Jesu Mission fort. Durch jeden Einzelnen von uns möchte Gott etwas in dieser Welt bewirken. Als Christen sind wir Botschafter Gottes. Und Gott gibt uns eben Gelegenheiten, um die Botschaft unseres Lebens weiterzugeben. Die Botschaft unseres Lebens weiterzugeben. Wir sollen ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis sein dafür, was Jesus getan hat in unserem Leben. Wie er uns verändert hat. Wir sollen die Lebenswahrheiten und die Lebensweisheiten, die Gott uns gelehrt hat, diese sollten wir weitergeben. Damit andere Menschen auch von unseren Lebenslektionen profitieren können. Wir können Menschen aus unseren Familien und aus unserer Umgebung auf unterschiedliche Art und Weise erreichen. Wir müssen uns nur dafür bereitstellen. Unser Auftrag ist es eben, andere Menschen zu Jesus zu führen. In die Jüngerschaft zu führen, indem wir die gute Nachricht weitergeben, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat uns erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Ich möchte zum Schluss kommen und kurz zusammenfassen. Gott hat uns nach seinem Plan erschaffen. Und darum hat unser Leben Sinn. Durch die Sünde waren wir von Gott getrennt. Doch Jesus hat uns von der Sünde freigekauft. Durch seinen Tod am Kreuz. Jetzt hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Und Gott lässt uns in seinem Wort erfahren, warum er uns erschaffen hat. Und dadurch erkennen wir auch seine Erwartungen uns gegenüber. Wir sollen zur Ehre Gottes leben. Wir sollen Beziehungen und Einheit fördern. Wir sollen das Schlechte ablegen und besonnen leben, neue Gewohnheiten, gute Gewohnheiten annehmen. Wir sollen Gutes tun und Gaben einsetzen. In der Gemeinde, dass wir einander dienen. Und wir sollen Menschen zu Gott führen. Dafür hat uns Gott erschaffen. Im eingangs gelesenen Text aus dem Titusbrief fordert Paulus Titus auf, die Gemeinde zu ermahnen, zu lehren, was Gott erwartet. Er schreibt, dass die Gnade Gottes uns unterweist und uns erzieht, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzulegen und stattdessen besonnen, gerecht und zur Ehre Gottes leben. Und wir sollen bemüht sein, Gutes zu tun. Und Paulus spricht hier bewusst die guten Werke an, die Gott ehren, ja, weil diese aus einem inneren Menschen herauskommen, der erneuert wird durch den Heiligen Geist. Die Gnade Gottes ist der Antrieb zu einem heiligen Lebenswandel und einem Gott wohlgefälligen Leben. Und auf diese Art und Weise erwarten wir Jesu Wiederkunft. Wir leben in Erwartung. Wenn Gläubige nicht nur auf das Diesseits orientiert sind, sondern auf die zukünftige Herrlichkeit, auf das ewige Leben, das Gott uns versprochen hat, ja, dann leben sie anders. Wir leben dann anders. Und was bisher im eigenen Leben wichtig schien, das verliert komplett seinen Reiz. Andere Dinge treten in den Vordergrund. Etwas anderes ist wichtig. Und zwar das, was Gott wohlgefällig ist. Und was im Reich Gottes wichtig ist. Jesus kommt wieder. Es gibt keinen Zweifel. Er kommt wieder. Im Neuen Testament finden wir genügend Stellen, die darauf hinweisen. Und Paulus motiviert uns, unsere Lebenszeit nicht zu verschwenden, sondern im Sinne unseres Herrn einzusetzen. Gott hat den Menschen für die Ewigkeit mit ihm erschaffen. Das sollte uns bewusst sein. Ich möchte mit den motivierenden Worten Paulus aus Römer 13, 8 bis 14 schließen. Und Lasst uns einfach gemeinsam in der Erwartung Gottes leben. Nehmen wir uns das wirklich vor, bewusst in der nächsten Woche und unser ganzes Leben lang in Erwartung zu leben. Gott hat Erwartungen uns gegenüber, weil er uns erschaffen hat und er möchte uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Und wir erwarten Jesu Wiederkunft. Lasst uns gemeinsam wirklich in Erwartung Gottes leben. Römer 13, 8 bis 14. Nehmen wir das praktisch mit. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Lichte des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Lasst uns in Erwartung Gottes leben.